Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama.
Hallo Bettina.
Hallo Andreas.
Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt schon so richtig mal explizit ausgesprochen haben, aber man kann ja wieder nach Japan reisen. Mhm. Seit jetzt 2 Wochen ziemlich genau. Das heißt, dass wir wahrscheinlich, wenn nichts dazwischen kommt, ab nächstem Jahr wieder normal arbeiten können. In Anführungsstrichen normal. Man weiß nicht genau, welche Hürden dann noch irgendwie bestehen. Und das heißt aber auch, dass wir natürlich dann weniger Zeit haben, diesen Podcast aufzunehmen. Es war ja eigentlich von Anfang an klar, die Zahl der Geschichten ist endlich. Ja, so ist es halt, wenn man halt so ein...
Ja, das war ja immer mit einer der ersten Fragen, wenn Leute unseren Podcast gehört haben, die uns kennen. Wie viele Geschichten könnten da überhaupt noch erzählen? Was glaubt ihr, wie viele Folgen habt ihr? Ich dachte, also bin ich das jetzt eigentlich nicht angegangen. Aber ja klar, wenn man keine neuen Erfahrungen sammelt, dann sind halt die alten Geschichten irgendwann alle durch.
Ne? Ja, genau. Und es gibt noch ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Es werden neue Geschichten dazu kommen, aber es soll ja auch nicht die Andreas war in Japan Show werden irgendwie. Und dann gucken wir einfach mal, wie es nächstes Jahr weitergeht. Mit dem Steady Support, das ist alles so geregelt. Also falls wir aufhören sollten, dann wird das Geld zurückgezahlt, was man quasi im Voraus bezahlt hat.
Also man verliert die Leute, da jetzt nichts quasi.
Die das jährliche Abo abgeschlossen haben, bekommen das dann zurück. Also das ist jetzt nicht die Ankündigung des Endes, aber wir wollten einfach mal ein bisschen transparent sein, weil jetzt eben Veränderungen anstehen sozusagen.
Ja, ich merke es ja auch auf der Arbeit. Es gibt halt wieder mehr zu tun. Es kommen natürlich auch wieder mehr Anfragen jetzt, wo man halt weiß, okay, theoretisch kann man jetzt tatsächlich nach Japan reisen. Also geht man jetzt natürlich auch eher davon aus, dass die Reisen auch stattfinden werden. Davor, also sage ich ganz ehrlich, war es schon so ein bisschen wie so ein bisschen Larifari manchmal, weil man halt so dachte, gut, es wird wahrscheinlich eh nicht klappen. Jetzt hat es schon, also einerseits der Workload zugenommen und andererseits so ein bisschen auch der Druck in Anführungszeichen, dass man jetzt schon korrekt, also korrekt arbeiten muss und dann alles denken muss, was dann schon fatal ist, wenn man da irgendwie ein Zimmer zu wenig reserviert hat
oder Flug oder was, ja. Mhm. Dann lass uns doch gleich mal einsteigen mit unserem heutigen Thema. Geschichten vom Land haben wir es genannt.
Schon ewig auf dem Zettel.
Ja, das war mit eins der ersten Themen, die ich vorgeschlagen habe. Du meinst immer, ich habe da eigentlich nicht, aber eigentlich hast du da doch was. Bisher, die meisten unserer Geschichten, habe ich das Gefühl, haben stattgefunden in der Stadt oder in dem Ferienhotel an der Inlandsee, irgendwie seltsamerweise. Ja. Aber eben oft in der Stadt, also trinken gehen, Hotels und solche Sachen, Bahn fahren, das findet ja alles irgendwie in den Städten statt. Aber das Besondere an unserer Reise ist ja, dass wir auf jeden Fall immer mal irgendwie so ein bisschen in die Pampa wollen. Hm. Am besten in einem japanischen Hotel dann übernachten, wo halt auch Japaner übernachten, wo es halt nicht viel gibt. Vielleicht gibt es einen Kombini, vielleicht auch nicht. Dann ist man ganz angewiesen auf den örtlichen Supermarkt oder eben einfach auf das Hotelessen, das Buffet. Man muss sich dann da die japanischen Sachen einverleiben. Zum Frühstück gibt es vielleicht Natto oder Oktopus. Es weht ein anderer Wind in Japan auf dem Land. Man kennt vielleicht das Thema Städteflucht. Das heißt, die jungen Leute verschwinden alle schon längst aus den ländlichen Gegenden, sind in die Stadt gezogen und auf dem Land leben meistens nur noch alte Leute. Und wenn man dann mal ein Schulkind auf der Straße sieht, denkt man sich schon so, ui.
Ja. Hier gibt es noch Kinder. Ja.
Und in diesem Setting befinden wir uns heute.
Gut, dann kann ich was erzählen. Hashtag alte Leute. Ich hatte es ja in einer anderen Folge, die Folge mit dem Rapsfeld. Ihr könnt es auch an den Bildern der Podcast-Folgenübersicht erkennen, dem gelben Hintergrund. Als ich in Japan studiert habe, war ich ja im Zuge meiner Forschungsarbeit, die ich dort eigentlich ja machen sollte, wo es um den Suizid älterer Menschen ging, waren wir auf dem Land und haben da so gebondet, wie man so schön sagt, mit so älteren Damen. Bund der Landfrauen oder sowas wäre das wahrscheinlich in Deutschland. Habe ich ja schon mal erzählt, wie ich da Hänschen klein auf dem Rapsfeld singen musste mit Keyboard-Untermalung und so. Und da gibt es quasi noch ein Follow-up zu dieser Geschichte. Und zwar sollte ich dann ein Interview führen mit diesen älteren Damen eben zum Thema Selbstmord, wo ich erst so ein bisschen kritisch war und dachte, naja, aber kann ich die jetzt sowieso direkt so zu so einem Thema befragen? Und da meinte meine Professorin, ja, also wenn das einer kann, dann sozusagen du, weil du Ausländerin bist und da gelten halt irgendwie andere Regeln. Also mit einer japanischen Studentin würden die jetzt nicht so reden, aber dadurch, dass du halt keine Japanerin bist, haben die da wahrscheinlich gar kein Problem mit. Und die waren dann auch echt ziemlich offen. Das Interessante ist, ich musste da ja irgendwie hinkommen. Und das war wirklich so ab vom Schuss, dass wir es so eingerichtet haben. Ich fahre mit dem Fernbus bis zu so einem Fernbusbahnhof, da mitten im Nirgendwo. Und dann holt mich eine nicht ganz so alte Dame, also ich weiß nicht, wie alt war die Frau, so 50 oder so, holt mich mit dem Auto dann dort ab und fährt mich dann halt zu diesem Gemeinderaum oder was die da halt hatten, wo das dann stattgefunden hat. Das hat alles irgendwie geklappt. Das Interview war natürlich total, ich war mega aufgeregt und natürlich auch ganz oft verhaspelt, aber die Damen, die waren alle schon über 90 fast, konnten nichts mehr umhauen irgendwie. Die haben da gut mitgespielt und waren wahrscheinlich dankbar für die Abwechslung. Und dann ging es wieder zurück. Und das fand ich dann so rührend, weil dann hat mir die Dame, die mich da eben mit dem Auto chauffiert hat, hat mir dann so eine riesen Tüte voll mit so Lebensmitteln mitgegeben. Also so Instant-Miso-Suppe, ja. Instant-Ramen, irgendwie so fix für XY.
Halt warum,
so,
ne?
Weil sie halt so meinte, ja, sie sind ja Student und Studenten haben ja wenig Geld, aber immer viel Hunger und so. Und
dann hat sie mir, sehe ich aus, als würde ich den ganzen Tag Instant-Ramen essen.
Ja, bin ich mit so einer prall gefüllten Plastiktüte mit so haltbaren Lebensmitteln wieder zurück nach Tokio gefahren. Und ich fand das so rührend. Also bis heute denke ich da manchmal dran. Das ist so in meinem Herzen geblieben, diese Erinnerung. Und wir haben ja unseren einen Lieblingsmanga, Misou Ikkoku, wo es ja auch um diesen Student geht, der halt immer wieder, also was heißt noch nicht Student, der immer wieder durch die Aufnahmeprüfung für die Uni fällt und halt auch in so einem Sharehouse wohnt. Und da kriegt er auch immer so Kartons geschickt mit Instant-Ramen und so. Also ich dachte schon, es ist ja vielleicht so ein kulturelles Ding in Japan, dass man Studenten halt so günstige Lebensmittel schickt.
Ja, 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 ich dachte, es hätte halt Sinn gemacht, wenn die jetzt da irgendwie Auberginen oder eingelegtes Zeug quasi, was die da anbauen,
ja,
schenken.
Ja.
Aber das ist natürlich schon irgendwie lustiger. So, hier, ich habe im Supermarkt ein paar Sachen
gekauft. Hat man noch den Vorratsschrank geplündert, genau. Was bald abläuft, vielleicht, keine Ahnung. Nee, ich glaube, sie hat mir auch ein bisschen was,
ja.
Also so mitgegeben halt, also Gemüse oder so, aber vielleicht dachte sie sich auch, die haben ja keine Küche, die Leute, die da im Wohnheim wohnen, die haben ja oft nur wirklich nur so eine Nische mit einem Reiskocher und wenn es hochkommt, noch eine Mikrowelle. Da kannst du ja nicht richtig kochen. Also ich glaube, es ist einfach, die Erwartungshaltung gibt es gar nicht so. Apropos Lebensmittel auf dem Land.
Es gibt in Japan diese Zitrusfrucht, die heißt Yuzu. Die ist mittlerweile hier auch angekommen als Geschmack. Also in Eis zum Beispiel habe ich das jetzt öfter gesehen oder in irgendwelchen Smoothies drin. Yuzu geschrieben, Yuzu. Schaut von außen aus wie so eine dicke Mandarine so ein bisschen. Hat eben so ein ganz eigenes Aroma. Und ich hatte das in der Stadt, also war ich mir recht sicher, dass ich das da manchmal sehe in der Auslage, wo es in so Märkten, in so Gemüsemärkten. Und dann waren wir, das auch schon viele Jahre her, in Futo. Das ist in der Nähe von Atami, also Shizuoka, in der Nähe von Tokio sozusagen, auf dem Land am Meer. So ein kleiner Fischerort, nenne ich es mal, an einem Hang, einem steil gelegenen Hang. Wir waren da mit der Gruppe und haben da immer einen langen Spaziergang gemacht und auf dem Weg von oben, von unserer Unterkunft runter an die Küste, labert man halt, kommt ins Gespräch mit den Teilnehmern und dann ging es irgendwann um diese Yuzu, weil da wachsen auch Zitrusfrüchte immer in den Gärten und so und da meinte ich, oh, das könnte sein, dass das Yuzu ist. Ja, das würde ich gerne mal probieren, meinte dann jemand. Meinte ich, ja, okay, was wird es ja hier geben in dem Supermarkt? Können wir halt mal kaufen. Wollte eigentlich auch schon mal probieren. Sind wir da in diesen kleinen Supermarkt rein, um Proviant zu kaufen. Dann dachte ich, ja, ich frage jetzt mal. Ja, wir würden gern Yuzu kaufen. Haben Sie Yuzu hier? Und die Frau da an der Kasse, die kannte uns natürlich schon oder halt wusste, dass da immer diese Koyamas kommen. Deswegen, die war jetzt nicht total verwundert. Nicht über uns verwundert, aber verwundert über diese Anfrage. Hä? Yuzu? Ja, Moment mal. Dann holt die plötzlich das Telefon raus und ruft jemanden an. Ja, hier will einer eine Yuzu kaufen. Hier will einer Yuzu kaufen. Kannst du vielleicht mal kommen? Ich dachte schon so, oh Gott, was war das denn jetzt?
Das war cool.
Und dann meinte sie, ja, da kommt jetzt gleich einer und der bringt eine Yuzu mit. Da mussten wir dann warten. Weiß nicht, 5 Minuten oder 10 Minuten. Da kam halt dann tatsächlich jemand und hatte eine Yuzu dabei. Und sie meinte dann schon mit mir so, ja, die kann man aber nicht essen. Und ich so, wie, die kann man nicht essen? So, das schmeckt doch gut. Und so, ja, sie hat es mir dann verkauft. Ich glaube, 400 haben wir bezahlt dafür.
Was schon, dass der extra gekommen ist.
Was schon ja relativ viel ist im Vergleich zu einer Mandarine.
Ein Ding, ja.
Ja.
Also 380 oder
ja,
was?
Ja, genau.
Für ein so ein Teil, ja. Aber mit Anfahrt.
Gut, genau. Schön, vielen Dank für diese Lieferkosten. Und dann sind wir halt raus und haben dann irgendwann uns hingesetzt und haben halt gesagt, so, jetzt essen wir diese Yuzu. Und soll ich sagen, die konnte man halt nicht essen. Da sind halt so viele Kerne drin, das wusste ich nicht. Die besteht halt hauptsächlich aus Kernen. Also okay. Es ist eben wie eine, schon natürlich wie eine Zitrusfrucht, aber hauptsächlich Kerne. Und dafür ist das Aroma halt super intensiv. Wenig süß, aber halt ganz stark einfach dieser, ja, wer das schon mal gegessen hat, weiß, was ich meine. Also im Endeffekt eine Saftfrucht, die man auspressen muss.
Aber Saft hat sie dann, oder ist das vielleicht dann sogar, kommt das Aroma aus der
Schale? Nee, ist, so? Da ist ja schon Fruchtfleisch drin, okay, aber halt im Vergleich zu den Kernen sehr wenig.
Sehr wenig, okay.
Genau. Ja, und dann haben wir uns die halt trotzdem irgendwie so reingedrückt und dachten, okay, wieder was gelernt. Yuzu, so schaut also Yuzu von innen aus. Ja, aber der Service, also da hat die halt extra angerufen und gefragt, ob jemand kommen kann. Das fand ich schon auch nett.
Ja, wirklich, wenn das wohl war. Ja, also weil du gesagt hast, die kannten uns schon, da kommen immer, es ist wieder diese Jahreszeit angebrochen, so nach dem Motto, wo die Koyamas kommen, dazu habe ich auch eine Geschichte. Und zwar hatten wir ja auch schon mal erzählt, diese unangenehme Story, dass wir bei diesem netten Tempel in Ungnade gefallen sind, sozusagen, in der Nähe vom Fuji. Für alle, die die Vorgeschichte noch nicht kennen, auf der Sommerreise fahren wir immer nach Fujinomiya, das ist ein Ort am Fuße des Fuji, und bieten dann an, dass man eben auf den Fuji steigen kann. Und dann haben wir mal einen Tag, wo wir einfach nur so eine kleine Landpartie unternehmen und fahren in den Ort Utsuguna, ja, was eigentlich wirklich nichts gibt, aber insofern von Interesse, dass das halt einfach so ein verschlafenes Kaff auf dem Land ist. Und da kann man halt so ein bisschen spazieren gehen und die Zugfahrt dahin ist auch ganz schön. Wir haben uns halt immer diesen Tempel angeschaut und irgendwann wurden wir dann da halt auch immer eingeladen und so ein bisschen rumgeführt. Und dann waren wir auf dem Rückweg, auch wie so oft am Hang. Japan besteht ja zum großen Teil aus Hügeln und Bergen. So eine Straße runtergehen, es gibt keinen richtigen Gehsteig. Man läuft dann einfach so am Rand der Straße. Und ich gehe halt so und es fährt ein Auto vorbei. Nicht ungewöhnlich, aber das Auto wird langsamer. Und ich denke schon so, will jetzt irgendwie mit mir sprechen oder so. Und dann hält die Frau auch tatsächlich an, lässt das Fenster runter und also es ist so klar, okay, die will mich jetzt irgendwie ansprechen. Gehe ich halt so hin, denke schon so, oh Gott, will ich nicht auf der Straße laufen oder was ist, was kommt jetzt? Ja, hallo, mir ist ja aufgefallen, also immer so Ende August kommen sie hierher, mit, also so viele Ausländer. Ja, ja, warum? Hier gibt es doch nichts. Warum kommen Sie mal her? Naja, weil wir wollen den Teilnehmern, also wir sind eine Reisegruppe und wollen halt einmal so das japanische Dorfleben zeigen. Ja, ja, sie war so ein bisschen, das Gefühl, sie hat es mir nicht so ganz abgekauft. Aber irgendwann hat sie sich dann halt auch so bedankt und dann so, ja, okay, gut, dann tschüss. Und ja, ist wieder so weggefahren.
Dass sie nicht wusste, dass zwei Jahre später das Dorf in den nationalen Medien stattfand.
Ja, wirklich.
Ja,
aber bis dann alle anderen auch festgestellt haben, dass da eigentlich nichts
genau ging. Genau, die Kamerateams auch. Das ist es jetzt.
Die haben es doch veräppelt, von wegen Geheimtipp. Ja, aber es ist halt auch das Besondere in der Augustreise, dadurch, dass wir da immer an so Festen teilnehmen, die halt immer zum gleichen Termin im Jahr sind, ist das eigentlich die einzige Reise, die wirklich eigentlich auf den Tag genau immer zum gleichen Termin ist, exakt gleich. Das heißt, wir sind eigentlich wirklich immer, also jeder, der das mal bemerkt, kann sich den Tag im Kalender anstreichen und dann nächstes Jahr gucken und mit großer Wahrscheinlichkeit wird er uns dann auch antreffen dort, also jetzt nicht mehr. Aber bis dahin. Ja.
Ich hatte ja eben gesagt, in diesem Futo gab es kein Kombin, sondern nur diesen einen Supermarkt. Das stimmt nicht ganz. Auf dem halben Weg von oben Hotel, unten Supermarkt, ungefähr auf halber Strecke, gibt es einen kleinen Kiosk mit so drei Regalreihen ungefähr, die auch nur so zum Teil gefüllt sind. Und sowas wie so ein Kühlschrank, wo irgendwie Dosen drin stehen und so weiter. Das ist so ein ganz klassischer Laden. Der Inhaber ist bestimmt schon 110 oder so.
Ja.
Und dann sage ich halt so, ach komm, jetzt holen wir uns hier irgendwie noch eine Cola oder sowas. Geht man rein, holt sich eine Cola aus dem Kühlschrank und dann steht man da, weil einfach keiner in dem Geschäft ist. Und dann muss man warten. Dann war ich irgendwann so, kurz davor habe ich einfach das Geld auf die Theke gelegt und gesagt, gut, jetzt gehe ich wieder nach Hause. Und dann kam der halt so langsam irgendwo von der Nebenstraße so lang geschlappt mit seinen Schlappen an. So, ach so, ja, ich komme schon. Aber das ist auch so, das gibt's halt auch nur auf dem Land. Der hat halt den Laden offen, steht ja alles da rum, aber der ist einfach nicht da drin, sondern weiß ich nicht, wo er gerade vielleicht irgendwo eine Zigarette rauchen oder was auch ja immer, ne? Ein Schläfchen machen. Das habe ich auch schon erlebt, dass ich in Kotohira, wo wir diese vielen Stufen raufgehen, wo man Udon essen kann und so weiter, da gibt es direkt am Bahnhof einen Laden, der so Nüsse, ja, so geröstete Nüsse und so Kram verkauft. Auch Stinkedinger. Gerüstete Stinkedinger.
Dinko.
Da wollte ich auch mal was kaufen, weil ich dachte, ach, jetzt so ein Paket Nüsse, so als Snack zwischendurch, gut, gesund. Gehe ich rein, noch viel kleiner als dieser Kiosk, also nur ein kurzer Flur sozusagen. Mhm. Nimm mir diese Tüte, 380 Yen irgendwas. Dann pennt der Typ halt. Auch wieder so ein Opa, weiß ich nicht, 90 oder sowas. Pennt halt einfach tief und fest und dann konnte ich es nicht bezahlen. Dann bin ich wieder gegangen, weil ich nicht wusste, was ich machen soll.
Ja.
Ich wollte ihn da nicht so wach schütteln. Ja, ich dachte, ja, ey, das hat er sich verdient jetzt hier.
Ja, lebt er noch.
Genau, vielleicht war das meine Sorge. Das wollte ich gar nicht testen.
Ach Gott, ja. Aber es ist auch wieder ein schönes Zeichen dafür, wie im, also dass in Japan auch im hohen Alter gerne noch gearbeitet, also gut, gearbeitet in Anführungszeichen wird.
Ja.
Und wie sicher das halt auch ist. Also ich weiß nicht, vielleicht kommt dann ja auch manchmal einer und stibitzt dann eine Tüte und denkt sich auch so, pff, ist dann auch schon egal irgendwie. Ja. Also kommt zumindest keiner und räumt den ganzen Laden leer.
Ja, ja, da kommen dann die Yakuza-Typen aus dem Udon-Lokal.
Ja, ja.
Hey, lass mal dem Alten die Nüsse klauen. Ich weiß nicht, vielleicht
nicht. Oder der ist halt mit denen verwandt und deswegen kann stimmt er auch schlafen während der Arbeit.
Du hast es erfasst.
Sehr alte Menschen, die noch Geschäfte betreiben. Ist das noch so auf dem Land beim Fushimi Inari-Schrein?
Je nachdem, welche Straße man geht.
Es ist eigentlich schon eher so dörflich. Also ja, es gehört, glaube ich, noch zu Kyoto.
Ja, es ist
dazu,
eigentlich relativ nah am Zentrum, aber
genau,
es wirkt ist, wie auf dem Land.
Das ist schon, oder so am Rand halt zumindest. Ja. Und da wir geben eine bestimmte Zeit vor und dann kann sich jeder so viel oder so wenig Zeit nehmen, um sich das Schreingelände anzuschauen. Und bei uns hat sich das dann irgendwann so eingebürgert, wenn wir zu zweit auf der Reise waren, dass wir auf dem Rückweg, also wir sind quasi nicht den gleichen Weg zurückgegangen, wie wir gekommen sind. Und da gab es so ein ganz kleines Lokal mit so 5 Sitzplätzen oder so, wo man Amazake trinken kann. Und das ist so ein Getränk, das kommt häufiger mal vor, dass auch Teilnehmer fragen, ja, wo kann man das denn trinken, wo gibt's das denn? Viele von euch wissen es wahrscheinlich besser als wir, aber ich glaube, es hat damit zu tun, wann der Sake angesetzt wird, fertig ist und so weiter. Also es ist ein alkoholfreies Getränk, was aber
zu Sake wird irgendwann.
Ja, ja, genau.
Man kann es so ein bisschen mit Federweißer vergleichen, ja, aber halt ganz ohne Alkohol.
Ganz ohne Alkohol, genau. Ja. Das können auch Kinder trinken. Dann stand halt so ein Schild, dass man das ja trinken kann. Da dachten wir so, ach ja, komm, dann, wir haben noch Zeit, da kann man sich so gemütlich ein bisschen hinsetzen, bestellen wir das. Und dann kamen wir einmal an und dann war halt da wirklich so eine, auch so eine steinalte Frau. Und haben gesagt, ja, wir hätten gern 3-mal Amazake oder so. Ich glaube, wir waren noch Teilnehmer dabei, sogar 4 oder so. Und so, ah, okay, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern.
Ja, ich hatte das Gefühl, ich hatte schon so ein bisschen so gedacht, was, so
ja,
viel?
Ja, also so, okay, 4-mal. Weil es ist halt eben nicht nur eine Flasche aufmachen, sondern die machen sich da so richtig Arbeit und reiben dann so Ingwer frisch und tun den dann da rein. Und das kommt in Gläser mit Eiswürfeln und auf ein kleines Tablett gebracht. Mhm. Und es hat auch echt lange gedauert, aber ja gut, wir saßen da halt, haben so ein bisschen die Atmosphäre genossen. Die Dame hat das alles für uns gemacht und uns auch gebracht. Und dann irgendwann kam die Frau, die da sonst immer uns quasi bedient, zurück.
Die auch schon mindestens Mitte 60 ist.
Ja, ja, also, genau.
Ja.
Und hat das dann so gesehen und dachte sich, glaube ich, so, ach du Schande.
Mama oder Oma, ich weiß
nicht. Nee, genau, weil das ist halt ihre Mutter, also diese ältere Dame, die war dann eben auch entsprechend schon, also über 80 auf jeden Fall.
Ich glaube, über 90, sie hat mir mal gesagt, ich glaube 95.
Ah ja, genau, ja. Oder vielleicht war es auch ihre, naja,
nee, gut, ich weiß Mutter, glaube ich.
Auf jeden Fall. Wenn man einmal kurz den Laden verlässt, so nach dem Motto, dann kommen da die 4 Ausländer und wollen ausgerechnet Amazake und nicht nur irgendwie ein Eis kaufen,
und
oder?
Die alte Mutter muss es machen.
Ja, ja, aber die hat dann auch, die hat das gemacht, ne? Also die hat das hinbekommen. Es hat halt, wie gesagt, ein bisschen gedauert, aber gut, wir waren jetzt nicht so unter Zeitdruck. Und das fand ich auch irgendwie cool. Also das
Ja, ja.
Das für uns dann noch so, schon so ein bisschen echt stöhn, aber ja gut, da mache ich es halt, wenn ich allein bin. Shoganai, wie man in Japan so sagt, da kann man nichts machen, da muss ich jetzt durch.
Der Laden, da bin ich echt gerne. Die Frau ist auch, die hat mir auch echt schon so zum Teil wertvolle Tipps gegeben. Irgendwann waren wir auch mal wieder da und dann meinte sie so, ja, wollen Sie zufällig morgen zu diesem Fest? Und da war halt eigentlich so ein Fest in Kyoto, und da wolltest du auch erzählen, oder?
Achso, mit diesem Daimonji, oder wie das heißt?
Nee.
Achso, was anderes.
Okay. Das Jidai Matsuri oder irgendwie sowas.
Ja.
Meinte ich, ja, eigentlich haben wir das schon geplant. Und dann meinte sie, ja, das fällt aus.
Oh.
Das wusste ich gar nicht. Mhm. Und meinte sie, ja, da ist irgendwie Regen angekündigt und so. Und deswegen fällt, ah, vielen Dank. Also es ist eine schöne kleine Ecke da ab von diesem Trubel. Auch wieder, hoffentlich gibt es den noch, wenn wir mal wiederkommen. Und wie du sagst, da arbeitet eben manchmal die alte Oma mit. Ich meine, sie hätte damals gesagt 95, also ist die jetzt dann wahrscheinlich, wenn sie noch lebt, schon 100. Dann eben die zweite Generation mit dem Mann zusammen. Also die Frau, ich meinte eben, ja, wie gesagt, die an die 70 hätte ich die damals geschätzt schon. Also so robuste.
Mhm.
Und dann sieht man manchmal noch deren Tochter. Die kommt manchmal vorbei, wenn die von der Schule kommen, die Kinder, so mit den Enkelkindern. Also dann hast du da 4 Generationen.
Mhm.
In diesem kleinen Miniladen drin, das ist schon cool. Das gibt es natürlich auch in der Stadt und wir haben ja eben gesagt, das ist jetzt nicht so wirklich auf dem Land, aber das Feeling ist schon so ein bisschen auf dem Land. Das ist ja auch in der Nähe von dem kaiserlichen Reisfeld, ganz in der Nähe, wo halt der Reis für den Kaiser angebaut wird. Also so ein bisschen auch so ein spiritueller Ort, wenn man so will. Ja, das ist schön. Ich habe gerade überlegt, eigentlich unsere Folge könnte auch heißen Alte Leute.
Ich habe mir auch schon gedacht, weil Landleben heißt Begegnung mit älteren Menschen.
Ich habe nämlich auch noch eine Geschichte von einer alten Frau. Es ist auch in der Nähe von Kyoto, aber eine ganz andere Ecke. Zwischen Kyoto und Osaka gibt es einen Ort, ich glaube, er heißt Yamazaki, wenn ich drüber nachdenke, weil dort steht die große Whisky-Distillerie, Yamazaki Whisky. Wer Cobra Kai geguckt hat, in der letzten Staffel, da ist das einmal ein Thema. In einem Ort in der Nähe von Kyoto habe ich den besten Whisky getrunken, oder so hat er dann noch so gesagt. Ja, auf jeden Fall waren wir damals auch dort, um diese Whisky-Brauerei zu besuchen. Da war das nämlich noch gratis. Irgendwann haben sie dafür Geld verlangt, da haben wir gesagt, fahren wir nicht mit.
Nein, da machen wir nicht mit.
So nicht, meine Freunde. Es ist halt eben wie so oft, man ist aus der Stadt raus und sofort fühlt es sich an, als wäre man irgendwo mitten in der Pampa. Dabei ist es eigentlich noch Ballungsgebiet, aber so ist es halt einfach irgendwie. Und dann sind wir da auch so zu Fuß Richtung dieser Distillerie über so eine Kreuzung. Und dann kam so eine, auch wieder eine uralte Frau auf so einem dicken Rollator. So. Nee, nicht Rollator, sondern...
Auf so einem Gefährt.
Auf so einem Gefährt, ja.
Weiß ich, so ein elektrisches...
So ein elektrisches...
Teil, weiß auch nicht, wie das offiziell heißt.
Kam an... hat uns so angehalten und meinte irgendwie, wo kommen wir her? Ja, aus Deutschland. Und dann meinte sie, ach ja, Deutschland, Italien, Japan. Wir sind 3 Freunde. Meinte sie. genau. Also grundsätzlich ja, aber...
Dürfen wir auch noch ein paar andere mitmachen.
Danke, tschüss. Und ja, das meinte ich ja schon mal, dass das einem in Japan schon mal passieren kann.
Mir ist auch öfters passiert, ja.
Je nachdem, wie alt die Leute sind, die man trifft. Aber das hatte sie dann halt in der Schule noch so gelernt. Das sind sozusagen die 3.
Das sind die Guten.
Das sind die Guten, genau.
In dem Fall dann, ja. Ja, apropos Freunde. Als wir damals auf dem Koyasan zu zweit waren, um das alles einmal auszuprobieren, bevor wir es dann oder du dann mit einer Reisegruppe machst, da ist uns aufgefallen, dass die Mönche alle so, ja, die haben halt alle so die gleiche Kleidung an. Das ist so ähnlich wie so ein Jimbei, also ist ein Leinengewand, also so ein lockeres Oberteil zum Binden und so eine Hose, die man unten
nochmal festzogen
um den kann. Um den Knöchel kann man das so eng stellen, wie so ein Bündchen, genau, so ein Bändel, dass einen das nicht so behindert beim Arbeiten. Und das fanden wir irgendwie so, sah so praktisch und bequem aus und haben uns überlegt, so was hätten wir auch gern, vielleicht kann man das ja hier irgendwo kaufen. Und dann gibt's da auch so einen kleinen Laden, wo es also nur diese Anzüge quasi gibt. Und dann haben wir da so gestöbert und nach der richtigen Größe gesucht. Und die schönen mit den niedlichen Motiven gab es leider nicht in meiner Größe. Nur in japanischen Frauengrößen. Für mich gab es nur die Männerkleidung in dunkelblau oder moosgrün. Und dann bin ich mit dieser Dame, die dort den Laden geführt hat, so ins Gespräch gekommen. Wollte halt auch wissen, warum wir hier sind, was wir hier machen. Und dann habe ich halt immer von meinem... ja, wie man so sagt, von meinem festen Freund, von meinem Boyfriend gesprochen. Und da sagt man auf Japanisch Kareshi. Und immer, wenn ich das Wort Kareshi erwähnt habe, hat sie Tomodachi gesagt.
Tomodachi,
und Tomodachi, ja, Tomodachi, ne? Tomodachi ist einfach nur, also ein platonischer Freund, ein rein platonischer Freund. Und beim ersten Mal dachte ich noch so, ja, vielleicht will sie jetzt nochmal so rückfragen, um die Verhältnisse zu klären, aber meinte halt auch so, nee, also Kageshi, und ich so, hey, Tomodachi. Okay, ist das jetzt wirklich noch hier so ein Skandal, dass man quasi als unverheiratete Frau jetzt nicht...
Ich hab's auch nicht verstanden.
Mit einem Mann irgendwie unterwegs sein kann oder so. Also, das hat man sich irgendwie so irritieren, dass so, okay, jetzt bist du irgendwie echt auf dem Land angekommen oder hat das damit zu tun, dass hier nur Mönche leben. Aber das war ja auch das, ich dachte halt.
Die dürfen ja heiraten und alles, die Mönche.
Ja, eben. Vor allem sind die alle in so dicken SUVs rumgefahren, aus denen so japanischer Hip-Hop geschallt ist und so. Also, die hatten da eigentlich ein ganz normales Leben, nur dass halt der Job quasi Mönch war von denen. Also. Ansonsten wirkte das jetzt nicht so, oh Gott, jetzt muss ich ganz, also das sind auch nur Menschen sozusagen mit weltlichen Bedürfnissen, die sie sich auch erfüllen dürfen.
Ja, Koya-san, eine Sache, die ich immer mal erzählen wollte, die überhaupt keinen Spannungsbogen hat. Auf dem Koya-san, wir haben ja mal erwähnt, da wird es so früh dunkel, da werden die Bürgersteige hochgeklappt und dann gehe ich oft abends nach dem buddhistischen Abendmahl nochmal so eine Runde spazieren und stand dann da auf irgendeinem Parkplatz, im Dunkeln umgeben von hohen Wäldern. Ne? Da habe ich doch tatsächlich Flughörnchen gesehen. Mhm. Das habe ich nie vergessen. Flughörnchen. Ich habe natürlich so die Schemen nur gesehen, aber ich bin mir 90% sicher, dass so wie das geflogen ist, von Baum zu Baum, gesegelt, schräg runter, das muss ein Flughörnchen gewesen sein. Da war ich so richtig happy. Und einmal bin ich dort morgens in der Unterkunft, wo wir übernachten, da hatte ich das Randzimmer. Die haben extra Zimmer für die Reiseleiter. Das sind so die Kabuffs sozusagen. Weil der Gast soll ja quasi geehrt werden, aber die Leute, die arbeiten, sollen es halt nicht zu schön haben. Das ist wirklich so.
Und weil dafür zahlt man dann auch weniger.
Ja, das war so direkt am Rand, am Ende des Flures. Und da war auch so eine Art draußen, wie so eine kleine, ja, ich weiß nicht, so eine Feuertreppe war. Also eine kleine Treppe, die halt dann so 1,50 Meter runtergeht oder so. Und ich wache morgens auf und mache so klang, 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 klang. Ich denke, was ist das denn jetzt? Und gucke, da war halt da so ein Reh. Direkt auf dieser Treppe,
ach so.
Also quasi neben meinem Fenster, steht da so rum. Also mich da entdeckt, ist es dann halt weggegangen. Aber das war auch, also habe ich auch noch nie erlebt.
Aber von wie hat Reh das klong, klong, klong gemacht?
Was stand halt mit den Hufen,
ach, mit den Hufen
auf dieser Metall, auf das war halt so eine, weiß nicht, aus diesem dünnen Metallgittern so eine Treppe.
Ja,
so.
Ja.
Das ist halt so drauf rumgelaufen irgendwie auf diese Treppe.
Oh, ist er besetzt.
Ja. Ja, also da Koya-san, das ist schon wirklich ländlich, also. Wie wir da auch rumgeirrt sind, die Geschichte haben wir ja schon erzählt, da wir dann diesen Nyonichi gesucht haben, mein Gott.
Ach Gott, das war echt schon so. Die Beziehung wäre beinahe in die Brüche gegangen in diesem Moment.
Aber wir haben es geschafft.
Ja, aber es ist schon besonders. Wenn man da abends eben noch auf diesen Friedhof geht, das hatte ich dann auch einmal, dann haben Leute halt so Andachten lesen lassen oder so und dann kommst du halt, es ist stockfinster, es sind halt nur diese Laternen an von dem Friedhof und halt dann von diesem, das ist das Grabmal,
Gebetshalle,
sowas, genau. Und da sind halt dann ganz viele so Lampignons an und dann hörst du halt nur diese Sutren, die diese so
Gesänge,
rezitiert
ja.
werden und es riecht halt auch, die Luft ist so Weihrauch geschwängert, also eben nicht wie der Weihrauch bei uns jetzt in der katholischen Kirche, sondern diese, was die halt da benutzen, es riecht ja ein bisschen anders. Und ich weiß, als ich damals allein dort war, man kann dann auch so unter dieses Gebäude, also wie so in den Keller quasi, und da sind dann ganz viele so kleine Buddha-Statuen, die kann man dann spenden halt für aus irgendeinem Anlass, kauft man die, dann wird die so aufgestellt mit so einer Plakette und das ist dann wie so ein Rundgang, aber es ist halt so ganz dunkel, da brennen halt nur so ein paar Funzeln, also erstaunlich groß, beziehungsweise man verliert so ein bisschen die Orientierung, weil es halt so dunkel ist und das ja alles gleich ausschaut, weil da überall nur diese Figürchen stehen, die halt identisch sind. Und ich weiß, als ich da allein war, da hat mich so ein ganz komisches Gefühl überkommen. Also ich war so richtig so verzweifelt irgendwie. Also als würde ich in so einen Strudel der Finsternis hinabgesogen werden. Also musste dann irgendwann, habe ich gemerkt, ich muss jetzt ganz schnell hier raus. Also es war so richtig, du mal meintest beim Fushimi-Inari vielleicht, wo du auch schon mal diese Frau gemerkt hast, dass da irgendwie so komische Vibes sind an einer Stelle. Also sollte ja eigentlich so ein andächtiger Ort sein, aber... Also ich weiß nicht, mich hat das irgendwie total fertig gemacht, da muss ich ganz schnell raus.
Vielleicht war da gerade irgendwas, hat da gerade irgendwas umgepolt oder so. Ich muss wieder zurück nach Futo, in unseren Fischerort am Meer. Wir haben da eben lange übernachtet, früher in einer großen Unterkunft. Dann wurden die Koyama-Gruppen irgendwann größer Und es musste aufgeteilt werden, dass die Übernachtungen in verschiedenen Unterkünften stattfinden, weil einfach nicht genug Zimmer auf dem Haupthaus waren.
Das waren ja nur so Pensionen.
Ne? Ja, ja, also genau.
So Bed and Breakfast vom Prinzip.
So, genau. Das Haupthaus war schon so eine größere, schon ein Ryokan, also mit so richtig Zimmern und sowas. Und dann sind wir halt aufgeteilt auf so andere, kleinere Pensionen in diesem Ort, wo dann halt zum Teil Leute übernachtet haben, aber wir haben alle zusammen gegessen im Haupthaus. Mhm. Also die Regel war so ein bisschen, die alleinstehenden Männer übernachten ein bisschen weiter unten am Hang in so einem Haus, das zwei Schwestern betreiben. Die hatten das auch von ihrer Mutter übernommen. Also mein Vater kannte noch die Mutter, aber die war schon tot. Es hatten eben diese Schwestern, die waren so um die 50. Das ist ja, sagen wir mal Japaner, muss man quasi immer noch 10 Jahre drauf, ja, ja, auf das, was man jetzt so eigentlich schätzen würde. Als ich da eben dann so langsam angefangen habe, haben die natürlich auch so, also die fanden es natürlich irgendwie nett und auch lustig, dass ich das jetzt quasi weitermache, was mein Vater angefangen hat, weil sie das ja wahrscheinlich auch so gemacht haben. Und haben mich da halt so ein bisschen so auch so aufgenommen als kleiner Bruder oder sowas, was aber in Japan ja eben meistens nicht so ist, so, ach, ist das schön, sondern man wird eher so ein bisschen so auch mal so hart rangenommen. Also so, jetzt muss aber auch hier so, reiß dich mal zusammen, so ungefähr. Dadurch, dass das eben da auf dem Land war und nur so eine Familienpension, gab es einen Zapfenstreich, also eine
Sperrstunde.
Sperrstunde gab es, so. Genau. Das war meine allererste Reise, die ich alleine gemacht habe. Also, war natürlich super aufgeregt. Da haben die mich natürlich eingewiesen, meinte, ja, bis 10 Uhr bitte zu Hause sein. Weil, wie gesagt, Essen findet im Haupthaus statt, aber dann muss man halt dann noch runter, so 5 Minütchen, bis in diese Unterkunft. Alles klar, wir alle beim Essen, groß Bier, Sake und so weiter. Und es waren relativ viele jüngere Leute auch dann auf dieser Reise dabei. Und dann meinte ich nach dem Essen irgendwann so um 9:30 oder so, ja komm, lass uns doch nochmal runter ans Meer gehen. Da gibt es halt so schön an der Klippe sozusagen so einen Aussichtspunkt mit so einem Holzturmchen, wo man drauf kann. Und da trinken wir halt da noch einen. So, ja, cool, am Meer und so, schön. Dann sind wir alle da runter, bla 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 bla, durch den Ort so.
Alle aufgeregt.
Besoffenerweise runter bis ans Meer, dann dahin, dann natürlich dann da noch so insgesamt, also so vielleicht so ein Stündchen oder so Zeit verbracht. Und dann so, jetzt aber ab nach Hause. Und dann kam ich halt da bei dieser kleinen Unterkunft an. Da stehen die mir schon so im Flur. Wie viel Uhr ist es? Wie viel? Und dachte ich erst, die wollen wissen, wie viel Uhr es ist. Weil ich so, ja, ist halt, ist halt 10:30. So, habt ihr keine Uhr zu Hause, so ungefähr. Ja, um 10 Uhr ist hier Schicht und sowas. Das war mir so richtig unangenehm. Auch peinlich natürlich, aber verdient, also zu Recht, ne?
Ja.
Das war auf jeden Fall unangenehm.
Ja, das wäre mir auch sehr unangenehm.
Aber seitdem wusste ich so, okay, mit denen ist nicht zu spaßen. Also die waren immer sehr freundlich, aber eben auch, das schon so gemerkt, da war auch immer so eine gewisse Härte dahinter. So. Ja.
Ja gut, wenn du als alleinstehende Frau, und dann hast du da immer Männer zu Gast.
Zwei alleinstehende Frauen.
Ja, ja, dann hast du dir aber vielleicht auch schon, vielleicht die Mutter auch so gesagt, wir müssen von Anfang an klarstellen, wer hierher im Haus ist, sonst kommt da noch einer und versucht was oder so. Ja, also ja. Ich meine, das ist ja jetzt auch in gewisser Weise nicht ungefährlich, sage ich mal, wenn die da im gleichen Haus schlafen und so.
Ja, ja, wahrscheinlich haben die sich auch gedacht, so.
Geht's noch? Wir wollen eigentlich schlafen.
Ja, eben, genau. Die müssen aber wach bleiben, bis man zu Hause ist, und haben sich vielleicht auch ein bisschen Sorgen gemacht. Wahrscheinlich haben die uns ja gehört, wie wir runtergegangen sind durchs Dorf.
Bla 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 bla. Jetzt gehen die noch schwimmen, die Verrückten.
Ja, echt. Oh Gott, nee, schwimmen kann man ja nicht. Sofort tot.
Ja, ja, vielleicht hatten sie diese Gedanken. Das weiß ja. Manch einer kommt ja auf so komische Ideen dann. Ne? Weil du ja vorhin meintest, wenn man dann mal ein Schulkind auf dem Dorf sieht, denkt man schon so, oh mein Gott, so, guckt alle, es gibt ja auch noch junge Menschen. Als ich da in Amano-Hashidate meinen Strandurlaub machen wollte, der dann ins Wasser gefallen ist, weil es genau die 2 Tage, wo ich da war, geregnet hat oder 4. Und da war es halt echt so, dass so japanische Kinder, die dort auch ihren Urlaub verbracht haben, zum Teil so mit dem Finger auf mich gezeigt haben und so gerufen haben, Mama, guck mal, ein Ausländer. Aber das Lustige war ja, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, ich habe da in so einer Jugendherberge oben auf dem Berg übernachtet und da hatten die prompt einen Deutschen, also einen Schülerpraktikant, der war erst 16.
Der da gearbeitet hat?
Ja.
Ah.
Und das war halt ein Deutscher. Ich so, okay, von allen Orten treffe ich jetzt hier noch einen Deutschen. Also ich konnte denen dann quasi noch helfen, den Leuten, die diese Herberge betrieben haben, weil der nämlich nach Osaka fahren sollte. Also das ist nicht weit, so wie ich auch, weil das das Billigste ist. Und die hatten halt Verwandte in Osaka und haben sie gesagt, damit der Junge auch mal ein bisschen was von der Stadt sieht und nicht hier nur in der Pampa festsitzt, setzen wir in den Bus, dann kann der da hinfahren, die Tante holt den ab und dann kann er auch mal ein bisschen Großstadtluft schnuppern, weil der halt erst 16 war. Das ist ja in Japan, ist man erst mit 20 volljährig. Also da hatte ich das Gefühl, haben die sich schon noch sehr verantwortlich gefühlt halt. Und er konnte jetzt auch nicht unbedingt fließend Japanisch oder so. Also die Kommunikation ist dann ja auch schwierig. Und dann waren die halt total froh, dass ich zufällig am gleichen Tag auch mit dem Fernbus nach Osaka zurückgefahren bin. Das ist so ein Zufall.
Ach so, ne? Dann seid ihr dann zusammen.
Und dann, ja, oder vielleicht haben sie es dann so eingerichtet. Mhm. Aber also dann haben sie halt so gefragt, ja, ob es okay ist, wenn ich mich quasi seiner annehmen kann. Ich habe auch so gedacht, oh, der hat sich wahrscheinlich auch so, ach nee, so, der muss ja nur im Bus sitzen. Also er wurde da hingebracht und wurde dann auch direkt wieder abgeholt. Aber gut, wenn man selber dann Kinder hat, dann kann man es auch irgendwie so ein bisschen mehr nachvollziehen, die Sorgen, die man sich macht, oder die Verantwortung, die auf einem lastet. Ja, und dann bin ich halt neben dem gesessen im Bus und mit dem dann nach Osaka gefahren. Das war ja auch, also da war echt so total tote Hose, als ich da war. Hatte ich halt vorher ja so geguckt, wo kann man da hinfahren? Ah, da gibt's auch so einen ganz kleinen Fischerort. Mhm. Und das Spezielle ist, die haben so Häuser, die sind wie auf so Stelzen und unten sind dann die Boote. Und das sind halt noch so alte Holzhäuser, ganz malerisch. Und dachte, okay, da fahre ich hin. Das ist ewig mit dem Bus hingegurkt, so einziger, mit zwei Öhmchen vielleicht, so ein einziger Passagier. Es hat in Strömen geregnet. Und es war halt wirklich nur so eine Straße, so 30, 50 Meter oder so gefühlt, wo halt diese Häuser standen und das war's halt. Ja. Da gab's nicht. Und der nächste Bus fuhr halt in einer Stunde oder so. Da gab's halt sonst wirklich nichts. Also ich dachte echt so, okay, habe ich das auch abgehakt.
Ja.
Und dann hatte ich auf dem Rückweg nur einen 10.000-Yen-Schein. Weil ich halt dachte, ich kann da ja irgendwo was, ich hätte was essen oder so, aber es gab nichts. Also kannst du halt eigentlich nicht wechseln beim Busfahrer. Nur 10.000 Yen, das ist ja wie wenn du bei uns mit einem 100-Euro-Schein halt eine Fahrkarte für 1,50 kaufen willst oder so. Und dann dachte ich auch noch so, nein, was mache ich denn jetzt? Und ich war auch die einzige Person im Bus, der dachte sich wahrscheinlich auch so, ich weiß auch der gleiche Busfahrer mir auf dem Hinweg, so, was macht diese Frau hier, dieses Mädchen? Ja gut, da musste ich halt rausrücken, dass er leider nur 10.000 Yen habe, aber der hat mir das dann aus seinem privaten Portemonnaie dann
gewechselt.
Und dann konnte ich da noch meinen Fahrpreis entrichten. Das war auch irgendwie so eine deprimierende Landgeschichte, aber mit einem netten Ende, ja.
Jetzt ist es jetzt schon eh so ein bisschen das Foto-Special, zumindest auf meiner Seite. Ich glaube, seit mein Vater diese Reisen macht, 87, 88, ist er da hingefahren. Und als ich dann eben angefangen habe, die Reisen zu machen, vor 10 Jahren, bin ich da auch hingekommen. Und die kannten bisher nur diese Herbergseltern sozusagen, das waren auch schon alte Leute, weit über 70. Die kannten vorher nur meinen älteren Bruder, weil der das auch eine Zeit lang gemacht hat. Und von dem hatten sie sehr hohe Meinung und immer so, ah ja, dein älterer Bruder und so, der konnte ja so viel trinken und blablabla, wie geht's dem denn und der ist ja so stark und so. Naja, irgendwann haben sie halt akzeptiert, dass der nicht mehr kommt, dass dafür kommt jetzt der komische Lollo da. Und dann hat mich auch irgendwann so dieser, ich nenne ihn den Herbergsvater, so ein ganz großgewachsener, alter japanischer Mann, der auch schon so kaputten Rücken hat, der konnte sich immer nur so festhaltend bewegen und meinte irgendwann, ja, komm mal mit, ich zeig dir mal was, komm mit in die Küche. Und da steht halt so ein riesiger, wie so eine industrielle Spülmaschine oder so ein großer Schrank.
Ja.
Meinte, das ist unser Toastautomat. Den haben wir extra gekauft. Für uns halt, also für die Koyamas, weil wir halt da ja 4 bis 6 Mal quasi da mit 20 Leuten anrücken und natürlich zum Frühstück kein Fisch essen mit Fisch mit Reis. Das ist zu heftig. Das kann man nicht zum Abendbrot, ja, aber nicht zum Frühstück. Da muss es Toast geben und Instant-Kaffee. Ja, haben wir extra gekauft. Dann meinte er auch noch so, das hat man in der Stadt oder so.
Das ist das neueste Ding aus der Stadt.
Und da haben sie uns dann halt immer jeden Morgen so 40 Toasts, diese dicken japanischen Toasts in diesem riesigen Schrank da, in diesem Toastschrank gemacht. Ja.
Im Toastschrank.
Ja. Ach ja, das Essen war da schon echt immer ziemlich gut, weil die hatten so ganz einfaches, aber schmackhaftes Hausmannskost, also eben auch viel frischen Fisch, weil die ja da direkt am Meer sind, aber auch so Schnitzel und so Curry, also so Eintöpfe und morgens eben Instant-Kaffee und Marmelade, Toast. Irgendwann hatten die mal so Käse, diesen japanischen Käse, der in so Folie verpackt ist, wie so eine, so Processed Cheese halt irgendwie, was bei uns so
Schablettenkäse.
So eine Mischung aus Schmier und Schablettenkäse. So. Mhm. Also das könntest du hier kaum verkaufen. Das ist da halt so der edle Käse mit Mandelstückchen drin.
Oh.
Und ich esse halt eher salzig morgens.
Ja.
Dann habe ich immer so gefragt, ja, gibt es noch Käse? Und dann haben die dann so widerwillig noch so rausgerückt ihren kostbaren Käse, weil ich halt dachte so, naja, ich fand das eigentlich ganz gut mit dem Käse. Ja. Und so. Dann musste ich dann jedes Mal noch nachfragen. Und einmal waren wir auch morgens alle da und die hatten einen Fernseher in diesem Essenssaal, weil sie haben auch schon mal erzählt, dass sie da so eine uralte Karaoke-Maschine hatten.
Mhm.
Deswegen hatten sie da auch einen Fernseher. Und irgendwie hatte die Frau anscheinend so das Gefühl, ja, da ist irgendwie die Stimmung komisch, ich mach mal den Fernseher an. Hat er einfach so den Fernseher angeschaltet. Da lief dann so irgendwie so Kinderfernsehen, also so Cartoons oder sowas. Anime. Die Leute trudeln nach und nach ein. Die ersten paar, die da sitzen, auch noch so jüngere Männer, die fanden es eigentlich ganz, ganz lustig, dass der jetzt Fernseher. Ich finde es eigentlich auch ganz angenehm, weil da muss man sich nicht so unterhalten. Kann man sich einfach so berieseln. Und dann kam irgendwann so ein anderer Teilnehmer und der war so richtig angenervt. So, also, was ist das denn jetzt hier mit dem Fernseher und so. Also, er ist nicht so ausfallend geworden, aber man hat gemerkt, das stresst ihn jetzt gerade so richtig. Das fand ich auch wieder, das sind so interessante Beobachtungen, so zwischenmenschliche Beobachtungen, auch weil manche den Fernseher halt gerne anhatten und der fand das halt überhaupt nicht cool.
Das ist jetzt morgen versaut.
Ja, wirklich. Ja, wahrscheinlich war der morgen versaut und deswegen war er dann so.
Oder das.
Ja, das sind dann so Sachen mit Zusammenleben, wo man sich dann auch wieder so denkt, naja, dann ist es im Hotel halt irgendwie doch einfacher. Ne? Wenn jeder sein eigenes Zimmer hat, kann jeder das so machen, wie er will. Einmal hatte ich da so ein Pärchen, die jetzt nicht mehr ganz jung waren, so mittleres Alter, sag ich mal. Die sind irgendwie zu spät zum Abendessen gekommen. Warum kommen die nicht? Und dann kamen die irgendwann runter und haben so leicht rötlich gestrahlt irgendwie und sich so nicht von sich gelassen. Dann dachte ich mir auch so, ach so, okay.
Aber nicht, dass man pünktlich sein,
ja,
schneller fertig werden.
Und hoffentlich keine Flecken hinterlassen. Ne?
Ah, ja.
Ja, aber das Gleiche hatte ich auch mal. Weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Kann sein, dass ich die Geschichte schon mal erzählt habe. In Ueda, auch auf dem Land. Auch so ein Ryokan, wo wir übernachten, wo wir alle gemeinsam Abend essen. Zwei Leute, die sich dort quasi kennengelernt haben auf dieser Reise. Ich wusste das aber nicht, dass da was läuft. Viele Grüße gehen raus. Ich glaube, die wissen, wer gemeint ist. Und irgendwann meinte er immer so, nee, heute trinke ich nichts. Das hat mich schon so ein bisschen gewundert, weil eigentlich so ganz gerne mal Bier getrunken. Nee, hey, irgendwie so ein bisschen Kopfweh und so. Und sie auch. Also sie saßen noch nicht nebeneinander und so. Ich hatte keinen Plan davon. Und ja, ich gehe schon mal aufs Zimmer. Und er meinte dann auch, nee, heute mache ich mal nicht so lang. Und das war ja komisch irgendwie. Die waren doch sonst immer so relativ weit vorne an der Partyfront. So, was ist denn jetzt los? Und irgendwann hat mir einer mal so gesteckt. Meinte so, ja, naja. Was? Ach so. Haben die sich quasi frühzeitig verabschiedet. Ja.
Auf ein Zimmer.
Wahrscheinlich. Dann habe ich erst so gecheckt, so, ach so, ich dachte, was ist mit denen los? Haben die sich irgendwas eingefangen?
Liebeskrank.
Ja, die sind immer noch zusammen.
Ja. Sehr schön.
Genau. Also da könnte man auch nochmal so ein paar Exkurse machen über Pärchen, die sich kennengelernt haben oder so.
Das ist ja nochmal ein eigenes Thema. Machen. Kann man die das kurz eine kurze Sprachnachricht
schicken
lassen oder so, wo sie selber ihre Story erzählen.
Ja. Ja.
Wolltest du noch kurz was sagen, warum wir jetzt nicht mehr nach Foto fahren? Oder? Da musst du sagen, schade, dass wir da jetzt
nicht mehr
fahren. Aber
ach so, ja. Die sind halt so alt geworden dort. Und diese Unterkünfte, auf die wir aufgeteilt wurden, das wurde irgendwann zunehmend zum Stress. Also die eine Unterkunft, da war die Frau noch älter und auch schon so ein bisschen krank und die konnte da einfach nicht mehr so richtig für Ordnung sorgen. Also da gab es dann quasi Beschwerden, dass es dort nicht sauber genug ist und so. Und die Hauptherbergseltern auch absehbar, naja, wie lange machen die das jetzt noch? Nicht, dass wir dann da irgendwann auf einmal vor geschlossenen Türen stehen und da steht, sind beide im Krankenhaus oder so. Und das war uns dann einfach ein bisschen zu riskant. Also super schade.
Weil ja, und vor allem, Entschuldigung, aber dadurch, dass das ja so aufgeteilt war, weil man halt gesagt, okay, man kann diese eine Unterkunft, die fällt quasi weg, weil die Dame, die das betreibt, ist ja einfach zu alt, schafft das nicht mehr. Und dann hatten wir, ich weiß, wir haben dann noch geschrieben, gibt es vielleicht noch eine andere Pension, wo wir stattdessen hin können. Aber du halt meintest, es ist ja so ein winziger Ort. Die Auswahl ist begrenzt und es waren eben alles schon ältere Leute, die das gemacht haben. Ja, da war einfach nicht mehr genug Platz und halt auch absehbar, irgendwann könnte ich vielleicht gar keinen mehr aufnehmen. Ne? Oder das Essen für 20 Leute halt machen.
Auf ins Grün.
In diesem Sinne, ich gehe ein bisschen Landluft schnuppern.